What's Next Agencies? Der Podcast zur Zukunft der Agenturen mit Kim Alexandra Nutz.
Herzlich willkommen bei What's Next Agencies. Wir haben heute ein super spannendes Thema, wie ich persönlich finde, am Wickel. Wie wir eigentlich fast jedes Mal ein super spannendes Thema am Wickel haben, wenn wir hier sind. Und zwar geht es um, und allein den Begriff mag ich schon sehr, um resiliente Marketingorganisationen auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Frage, welche Player, welche Dienstleister in resilienten Marketing-Organisations-Setups eigentlich künftig noch eine Rolle spielen, ob es die alten Rollenverhältnisse sind zwischen Tech-Partnern, Consultancies und Agenturen, was sich dabei verändert, wie diese Player vielleicht auch noch optimaler und effektiver zusammenarbeiten können. Ja, und darüber spreche ich mit dir, lieber Sebastian. Ich freue mich total, dass du mein Gast bist, dass die wunderbare Alisa uns zusammengebracht hat, wenn ich mich richtig erinnere.
Genau.
Oder? Eines Tages connectete sie uns über LinkedIn und meinte, ihr beiden müsst mal reden.
Ja.
Und ich glaube, der Aufhänger damals war das Buch, das du geschrieben hast, also in dem es tatsächlich auch um resiliente Marketingorganisationen geht. Insofern, ich nehme da gar nicht viel vorweg. Ich löcher dich einfach gleich mit Fragen und begrüße dich ganz herzlich.
Herzlichen Dank, freue mich hier zu sein.
Wie bist du auf die Idee gekommen, ein solches Buch zu schreiben?
Also grundsätzlich bin ich natürlich im Marketing zu Hause. Und in meiner Kernaufgabe bei Google arbeite ich mit großen Partnern, die Marketing-Transformationen begleiten oder steuern oder anfeuern. Und da kam es sozusagen fast natürlich zu mir, dieses Thema. Und ich wurde gefragt von drei Co-Autoren von mir, die grundsätzlich schon eine ganze Menge, ich sag mal, publiziert haben, auch recht erfolgreich publiziert haben und dann einfach dachten, vielleicht können wir das ganze Thema Marketing nochmal ein bisschen vertiefen. Und da wurde ich gefragt und weil ich selber auch im Coaching-Bereich relativ viel mit dem Thema Resilienz zu tun habe, hatte ich diesen Punkt eben auch noch mit dabei und fand ihn spannend. Und ja, so kam es dann quasi zu mir.
Und würdest du es wieder tun?
Eine solche Publikation zu machen.
Weil ich stelle mir das schon auch sehr herausfordernd vor, irgendwie sich sozusagen jenseits des ganz normalen, Berufsalltags und Wahnsinns für so ein Buchprojekt zurückzuziehen.
Ja, zumal ich das in meiner Freizeit gemacht habe, im Urlaub und am Wochenende. War quasi jetzt keine berufliche Aufgabe für mich. Und deswegen war das natürlich eine Herausforderung, aber ich hatte das Glück, mit tollen Co-Autoren zusammenzuarbeiten. Und das Thema lag mir am Herzen, insofern hat mir es viel Spaß gemacht. Und hin und wieder habe ich auch die Gelegenheit, im Rahmen meiner Kerntätigkeit bei Google mal etwas zu Papier bringen zu dürfen. Und deswegen ja, lag mir das einfach und hat mir auch Spaß gemacht.
Das stimmt, ich kann nicht bestätigen. Ich habe das ein oder andere White Paper oder den Beitrag, der durch deine Hände ging, auch hier zur Vorbereitung gelesen, damit ich nicht maximal rumstümpere, sondern ein bisschen vorbereitet bin. Du hast eben gesagt, du hast eine Coaching-Ausbildung gemacht. Du beschäftigst dich da oder hast dich sehr stark mit dem Thema Resilienz beschäftigt und hast dann eben auch gesagt, wie kann ich das auf Marketingorganisationen übertragen oder auch ein Stück weit anwenden, das, was man sozusagen im Coaching in der Mensch-zu-Mensch-Interaktion mitgibt, wie kann man das Marketingorganisationen mitgeben? Was sind so, wenn du, ich meine, du hast natürlich in deiner Rolle bei Google auch wahnsinnig viel mit Marketingorganisationen unterschiedlichster Art zu tun, hast natürlich den theoretischen Background daraus auch gewonnen. Was sind so Dinge, wo du merkst, Mensch, wenn diese Faktoren gegeben sind, das macht eigentlich eine resiliente Marketingorganisation aus. Und was ist eigentlich eine resiliente Marketingorganisation?
Also zunächst einmal geht es darum, mit Veränderungen positiv umzugehen. Hintergrund des Buches ist ja, dass wir in einer wahnsinnig dynamischen Kontext arbeiten letztlich, in einer dynamischen Umgebung. Die Dinge ändern sich sehr stark und das Buch ist auch entstanden, oder die Idee dazu während Corona, als sich sowieso alles geändert hat. Und dementsprechend war so die Frage, was müssen Organisationen eigentlich tun, um mit Schocks umzugehen, mit größeren Veränderungen und sozusagen von einem Reflex hin zur Reflexion zu kommen, also durchaus Veränderungen auch zu antizipieren, auch zu wissen, dass es Dinge gibt, die neu hinzukommen und wie gehe ich damit um. Und da ging es in dem Buch darum, auch verschiedene Fähigkeiten zu benennen, dynamische Fähigkeiten, die Organisationen mit an den Tag bringen müssen. Und gleichzeitig jetzt in meinem Alltag, in der Tätigkeit bei Google, da arbeiten wir natürlich mit großen Partnern, also unter anderem eben auch Beratungen, genau in diesen Themen. Also der Frage, wie muss ich mich eigentlich aufstellen von der organisationalen Seite, aber eben auch von der technischen Seite, um mit Veränderungen umzugehen. Und jetzt haben wir Themen wie zum Beispiel AI, die in aller Munde sind, die auch immer wichtiger werden, wo Unternehmen natürlich auch überlegen müssen, wie gehe ich damit um? Was bedeutet das eigentlich für mich, auch im vielleicht im Reifegrad, den ich schon mal erreicht habe, wenn diese neuen Themen wieder hinzukommen? Und dementsprechend ist das einfach ein spannendes Thema. Und eine resiliente Organisation sollte im besten Falle in der Lage sein, auf diese verschiedenen Dinge zu reagieren, die richtigen Hebel zu bedienen.
Ist das denn also an der Stelle, ne, damit ich das nicht vergesse, würde ich auch nochmal deinen Buchtitel erwähnen wollen, weil ich, du hattest mir netterweise mitgebracht und ich finde es wirklich sehr lesenswert, New Normal Marketing, also an alle, die es nach dem Podcast auch interessiert, da mal reinzublättern. Und wie du schon gesagt hast, ne, ein wunderbarer Titel, gerade so aus den, ersten Erfahrungen, Erkenntnissen aus der Corona-Pandemie eben zu wissen, dass eine Polykrise jagt die nächste und eigentlich wird alles immer schneller, komplexer, fragmentierter. Gen AI kommt jetzt sozusagen noch hinzu als maximaler Disruptor dieses ganzen Games.
Ja.
Also insofern glaube ich aktueller denn je. Wenn du jetzt mal auf diese, jetzt bleibe ich nochmal bei der Resilienz der Organisation, weil das ist ja einerseits fürs Marketing interessant, es ist aber auch für uns Agenturen natürlich total interessant, gerade bei der Frage der Zukunft der Agenturen. Was müssen wir vielleicht auch als Agenturen tun, um uns resilient aufzustellen? Ist es in erster Linie eine Frage des Mindsets, ein Stück weit auch der Kultur? Weil du hattest eben auch nochmal Technologie, Tools und Ähnliches erwähnt. Also wie die jetzt morgen sagen, alles klar, wir starten das Projekt Resilienz. Was wären so die ersten Felder, die man, können wir ja mal bei der Marketingorganisation bleiben, die man so angehen sollte oder auf die man einen Blick haben sollte?
Ja, spannende Frage. Also als Außenstehender bin ich immer vorsichtig, irgendwelche Ratschläge zu erteilen, weil es gibt viele kluge Köpfe in Agenturen und bei externen Partnern, die wahrscheinlich genau wissen, was zu tun ist. Jetzt kann ich sagen, habe
das
ich,
sagst du so.
Jetzt habe ich in meiner Tätigkeit auch bei Google natürlich mit unterschiedlichen Partnern und Agenturen zusammengearbeitet. Ich habe also lange Netzwerkagenturen betreut, Tech-Partner betreut, sehr performance-lastige Agenturen betreut und jetzt eben auch Beratungen. Insofern sieht man schon etwas Unterschiede, ein paar Unterschiede, wie die Partner, wie die unterschiedlichen Stakeholder agieren. Und was mir eben auffällt, ist zum einen, dass Agenturen immer technischer werden. Das ist sicherlich eine Aufgabe, die notwendig ist, um reagieren zu können auf die Dinge, die jetzt eben kommen und eben auch antizipieren zu können. Und auf der anderen Seite habe ich festgestellt, dass gerade Beratungen, wenn ich jetzt mal so im Vergleich sehe, häufig etwas proaktiver sind, wenn es darum geht, neue Ideen zu setzen. Also Content zu entwickeln, bestimmte Thought Leadership Pieces, wie man ja auch gerne mal sagt, also wirklich Ideen zu entwickeln, in den Markt zu tragen und damit einfach mal so ein bisschen angeln zu gehen, zu gucken, welche Kunden brauchen das vielleicht gerade, diesen Gedanken, den ich entwickelt habe. Und bei Agenturen, zumindest in der Vergangenheit, habe ich häufig das Gefühl gehabt, technische Disruption oder neue Themen können durchaus auch mal als Bedrohung wahrgenommen werden oder eben als eine zusätzliche Belastung über das hinaus, was mit dem Kunden ohnehin gerade schon besprochen wurde. Jetzt kommt ein neues Thema, jetzt muss ich das auch noch machen. Vielleicht ist das unfair, das zu generalisieren, möchte ich auch gar nicht. Und ich sehe auch, dass Agenturen jetzt immer neue Arten der Modelle gerade aufbauen, um sich genau für solche Dinge zu wappnen und eben resilient auch zu werden für diese Veränderungen, auch die Anforderungen, die im Markt bestehen.
Erzähl mal ein bisschen was über deine Rolle, weil ich das ganz interessant finde. Du hast es gerade gesagt, du hast bei Google vorher sehr, sehr viel Netzwerkagentur gemacht, Performance-Marketing-Agenturen. Jetzt bist du bei den Consultancies angelangt. Wie genau sieht die Zusammenarbeit zwischen euch bei Google und den Consultancies aus? Also wie kann man sich auch die Rolle und diese Schnittstelle vorstellen?
Ja, also zum einen arbeitet mein Team auch mit sogenannten Tech-Partnern zusammen, also denen, die tatsächlich unsere Google-Marketing-Plattform, also den technischen Teil mit im Markt anbieten und Services anbieten, um das sinnvoll zu integrieren. Also beispielsweise Google Analytics oder unsere programmatischen Lösungen. Das ist der eine Teil. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass aufgrund des Zugangs, den Beratungen haben zu Kunden, wir mit einigen Beratungen eben auch ein bisschen andere Gespräche führen. Das heißt, anderen Zugang kriegen zu bestimmten Stakeholdern. Und in dem Zusammenhang haben wir beispielsweise auch jetzt mit Chief Financial Officers zu tun. Vielleicht eine Zielgruppe, mit der Google in der Vergangenheit nicht so viel Berührungspunkte hat, die für uns immer wichtiger werden, weil es wichtig ist, dass Marketing eben nicht als reines Cost-Center, sondern als Profit-Center betrachtet werden kann und entsprechend eben Marketing nicht das erste ist, was gerade in Zeichen von Unsicherheit gekürzt wird. Mhm. Umso wichtiger ist es eben klar zu machen, dass Marketing Business-Ziele verfolgt. Und das sind eben auch die Gespräche, die wir mit den Beratungen führen. Das heißt, sicherzustellen, dass Marketing in der Gesamtorganisation sich wiederfindet, dass die richtigen KPIs definiert werden, also auch im Sinne einer strategischen Entscheidungsfindung. Mhm. Und dann aber auch hinten heraus natürlich die richtigen Operating-Modelle dahinter liegen. Also sicherzustellen, dass Prozesse da sind, der Zugang zu Daten, die richtige Aktivierung von Daten oder auch die Art und Weise, wie mit unterschiedlichen Partnern umgegangen wird im sogenannten Ökosystem, also die Orchestrierung und die Exekution.
Das heißt, wenn ich so einen Tech-Partner, hast du ja eben erwähnt, ne, den mal nehme oder Consultancy, das heißt, da stehen so Deloitte, Accentures und Co. dieser Welt oder welcher Art von Consultancies sind auch eure Ansprechpartner?
Also wir arbeiten, es gibt ja viele Beratungen da draußen, wir können leider nicht mit allen arbeiten. Das heißt, wir haben einen begrenzten Satz von Partnern, mit denen wir arbeiten. Mhm. Dazu gehören einige wenige Strategieberatungen und ja auch Accenture und Deloitte, ganz sicher. Und was spannend ist, dass wir dort eben sehen, dass eigene Abteilungen gegründet werden, teilweise für digitale Marketing-Transformation. Mhm. Also bei Deloitte beispielsweise ganz aktuell eben auch das Paper, was wir jetzt gerade geschrieben haben, ist mit der Abteilung digitale Marketing-Transformation geschrieben. Und das ist tatsächlich spannend, weil da das Beste von beiden Welten zusammenkommt. Das heißt also die Marketing-Expertise mit der strategischen und operationalen Expertise und natürlich gerade bei den sogenannten Systemintegratoren, die also technisches Know-how haben, haben wir die Möglichkeit, eben auch unsere Cloud und unsere Ads-Teile zusammenzuführen. Und da hat sicherlich Google auch eine große Stärke, weil alles, was jetzt rund um AI entsteht, eben auch auf Google Cloud basiert, zumindest in unserem Kosmos. Insofern ist die Zusammenführung von Ads und Clouds ein wichtiges Thema für uns. Und das sehen wir eben gerade eben auch bei den Beratungen.
Du hast eben auch so schön gesagt, und das finde ich ganz, ganz wichtig, ne, die Rolle des CFOs und das Verständnis, dass Marketing eben nicht ein reiner Cost-Center ist, sondern am Ende ja maximal zum Unternehmenswert auch beiträgt über die Stärkung der Marke und der sämtlicher Vertriebsaktivitäten, die sich eigentlich anschließen. Was sind so zentrale Erkenntnisse, die du vielleicht auch gerade mit Blick auf, wie überzeugen wir den CFO, dass Marketing wichtig ist? Also hast du da Dinge, die du teilen magst, die am Ende auch ein bisschen also mit der Zukunft des Marketings und damit auch der Zukunft der Agenturen zu tun haben?
Absolut. Also ich glaube, drei Dinge sind extrem wichtig. Das erste ist erstmal eine gemeinsame Sprache zu finden. Das heißt, sehr häufig arbeiten Marketingabteilungen vielleicht noch in ihrem Bereich. Man hat die Hoffnung, dass immer stärker eben auch der Brückenschlag zum Vertrieb und zum Sales stattfindet, aber immer noch dann sehr häufig die KPIs bedient werden und die Ziele, die für Marketing sozusagen zentral sind und sehr wenig darauf geschaut wird, wie diese Ziele tatsächlich dann eben für das Gesamtergebnis einen Beitrag leisten können. Und da kommt natürlich der CFO ins Spiel, der über diese Themen reden möchte oder reden sollte. Und da ist sozusagen dann auch die Hohlschuld der CFOs, nämlich Marketing nicht nur als Cost-Center irgendwo abzutun, sondern sicherzustellen, dass dann auch die Ziele aligned sind und man sicherstellen kann, dass da eine Kongruenz herrscht. Das heißt also, Sprache ist Nummer eins. Der zweite Teil ist dann sicherzustellen, dass es auch das richtige Dashboard gibt. Also das klingt so banal, aber sehr, sehr häufig gibt es gar nicht die geeigneten Tools, um transparent zu machen, auf welchen dieser Themen man eigentlich arbeitet. Dass im Grunde genommen idealerweise es einen Blick auf ein Thema gibt oder auf einen Datensatz, auf den man sozusagen diskutieren kann. Und der dritte Teil ist auch nochmal klar zu machen, und das ist für CFOs immer wichtiger, wie technologisch eigentlich Marketing geworden ist und entsprechend auch ein Investment in Marketing-Technologie für den Unternehmenserfolg wichtig sein kann. Beispielsweise, indem ich sage, ich investiere in einer Customer-Data-Plattform als ein Beispiel, die sich sehr, sehr schnell rechnen kann, weil ich viel zentraler mit Daten arbeite. Aber dieses technische Verständnis ist wichtig. Und diese drei Dinge, würde ich denken, sind sehr, sehr entscheidend, um zwischen CFOs und CMOs eine gute Grundlage zu schaffen.
Ja, absolut nachvollziehbar. Und ich glaube, darin liegt wirklich ein ganz wesentlicher Hebel. Also ich habe auch kürzlich eine Studie gelesen, wo es auch darum ging, dass die CMOs neben aller Digital- und Tech-Kompetenz unbedingt auch CFO-Kompetenz aufbauen müssten, indem sie einfach auch die Druckpunkte verstehen und sich den CFO zum besten Kumpel machen sollten im Board. Das fand ich wirklich auch nochmal sehr, sehr interessant, gerade wie du sagst, weil natürlich auch jetzt Investitionen im Zuge der digitalen Transformation des Marketings Einzug halten werden.
Und da gehört eben auch der Aspekt der Budgetierung dazu. Im besten Fall weiß ich sozusagen, was mir eine bestimmte Interaktion oder ein Lead wert ist. Mhm. Und heutzutage erlaubt mir ja gerade AI im Sinne von Value-Based Steering zu sagen, das ist die Kampagne, die ich aussteuere auf diesen speziellen Financial KPI. Mhm. Und dementsprechend kann ich dann auch flexible oder fluide Budgets anbieten als CFOs im besten Fall oder ermöglichen, weil ich sicherstellen kann, dass die Ziele erreicht werden, auf die ich mich mit meinem CMO verständigt habe. Mhm.
Du hast eben euer aktuellstes White Paper oder den Beitrag nochmal erwähnt. Sag nochmal kurz, wie der heißt.
Ich habe es hier dabei natürlich.
Hast du dabei natürlich. Such mal ganz in Ruhe raus. So. Ist ja noch druckfrisch, von daher.
Es ist tatsächlich heute drauf. The Four Guiding Principle of Effective Marketing Transformation. Mhm. Und diese vier Hebel, die können wir auch gerne besprechen. Mhm. Da geht es tatsächlich genau um diese Themen. Nämlich der erste Punkt ist Integration. Das heißt eben sicherzustellen, dass KPIs zwischen verschiedenen Abteilen crossfunktional abgestimmt sind. Das ist quasi der erste Hebel. Der zweite ist der Bereich Tech Savviness. Also wirklich zu verstehen, auch als Marketingorganisation, ich habe die richtigen Daten, ich habe die richtigen Plattformen, um die Dinge zu ermöglichen, die ich in meine Ziele reingeschrieben habe. Dann haben wir den dritten Bereich Flexibilität. Und damit sind durchaus eben auch Skills gemeint. Das heißt, zu wissen, was brauche ich als Marketingorganisation in-house und was kann ich möglicherweise extern aufbauen und dann auch opportunistisch in der Lage zu sein, zu reagieren und wie gesagt auch zu antizipieren, dass es Veränderungen geben wird. Und der vierte Teil ist dann eben Orchestrierung. Und da geht es so darum zu gucken, dass ich übergreifend mit den verschiedenen Personen, den verschiedenen Experten, mit denen ich arbeite, dann auch wirklich in eine Exekution komme. Und das arbeiten wir etwas genauer aus in dem Paper, was ich gerade beschrieben habe, das, wie gesagt, ganz druckfrisch ist und gerade erst rausgekommen ist.
Da piekse ich gleich auf jeden Fall auch nochmal rein. Ja. Wenn du jetzt sagst, ne, aus der Zusammenarbeit mit den Consultancies, aus den Themen, die auch bei euch landen im Zuge der Marketing-Transformation, was sind gerade so Fragestellungen des Marketings, die immer wieder kommen? Also was sind so, müssen nicht drei sein, ne, aber was sind so die Top 3 irgendwie, wo du sagst, ach Mensch, diese Art von Projekt schon wieder? Gibt es so zentrale Dinge?
Also ich glaube, das Thema AI momentan treibt einfach alle um. Mhm. Wie gehe ich damit richtig um? Wie muss ich es einsetzen? Und wie kann ich es einsetzen? Das ist sicherlich ein wichtiger Punkt. Und gleichzeitig aber auch ist natürlich die allgemeine Frage in Zeichen von, ich sage einmal, etwas restriktiveren Budgetzeiten. Mhm. Wie gehe ich sehr effizient um mit meinen Budgets? Und da kommt natürlich dann aber auch wieder AI zum Tragen, weil da geht es eben darum, möglicherweise wesentlich effizienter meine Budgets auszusteuern über Maschinen, als ich es dann möglicherweise kann, über manuelles Bidding beispielsweise, was in der Vergangenheit ja der Fall war. Also ich glaube, der Punkt ist ganz, ganz wichtig. Wir haben jetzt in einer anderen aktuellen Studie, State of Marketing.
Die McKinsey-Studie.
Ja. Gerade festgestellt, dass aber auch der Aspekt kreativer Content wieder eine größere Rolle spielt, Authentizität, also auch die Fragen kommen sicherlich auf uns zu, wie gehe ich damit um im Digitalen, aber alles natürlich auch im Kontext von datengetriebenem Marketing, das geht nicht weg und die Frage, wie kann ich eben bestimmte Technologien heute so einsetzen, dass ich einfach schneller, effizienter wachse. Mhm.
Ja, ich glaube, das ist auch, ich habe mich über diese Entwicklung sehr gefreut, ne, weil ich glaube, auf der einen Seite kreativer Content, aber eben auch strategische, langfristige Markenführung, denn es gibt ja diesen wunderbaren Spruch, bei technologischer Waffengleichheit macht Kreativität den Unterschied. Und das ist natürlich, nur, je mehr wir uns gerade in Investitionsfragen und letztlich auch in unserer Denkkapazität mit den Technologiethemen auseinandersetzen, umso wichtiger ist es eben auch, die kreative, strategische Facette nicht aus dem Auge zu verlieren, wie die Marke eigentlich wirklich distinktiv auch stattfinden kann. Weil sonst haben wir einfach nur ein hartes Content-Battle und versuchen, alle Kanäle voll zu stopfen, mit jeder Zeit dem richtigen Content. Und ich habe kürzlich irgendwo gehört, dass es gerade so spannend ist, wenn man nicht das Erwartbare vorgelegt bekommt, sondern dieses Prinzip des Zufalls und des Überraschtwerdens ja auch eine ganz große Rolle spielt. Und alles, was ich eben data-driven, du hast richtig gesagt, es geht nicht weg, aber man darf natürlich auch nicht in die Falle tappen, nur die aus Daten abgeleiteten, erwartbaren Dinge zu produzieren. Weil dann produzieren alle sehr ähnliche Dinge am Ende des Tages. Deswegen fand ich die Entwicklung ganz wichtig. Ich habe mich natürlich als Kreativagentur auch sehr drüber gefreut, das ist eh klar. Aber sag mal, die Aspekte, die du gerade ansprichst, die klingen alle sehr nach, da kümmern sich CMOs mit ihren Abteilungen, Consultancies und Tech-Partnern drum.
Die finden die Agenturen in den Blick.
Sind das, genau, also sehen die Marketingabteilungen die Agenturen in diesem Feld überhaupt als wichtige Ansprechpartner? Oder sagst du, nee, also was heißt, der Zug ist abgefahren, das muss es gar nicht mehr heißen, aber das Kompetenzfeld ist im Fokus ein anderes, für das die Agenturen wahrgenommen werden und auch künftig wahrgenommen werden?
Nein, also Agenturen sind immer noch in der Pole Position, wenn es um die Markenführung geht in der Regel. Mhm. Und natürlich sind sie auch von ihrem Hintergrund auch natürlich über Daten groß geworden und sind in der Lage, Daten, Zielgruppen etc. anzusprechen. Und logischerweise geht es dann um die Aktivierung von Daten auch bei Agenturen und um Markenführung. Das heißt also, ich glaube, dass sich das Bild ändert. Wir hatten ja neulich mal darüber gesprochen, was sind so Typen von Agenturen in der Zukunft. Da gab es ja auch von Fex und Nöcker die Veröffentlichung. Ich weiß nicht, ob es wirklich einfach nur 2, 3 verschiedene, sag ich mal, Blaupausen von Agenturen geben wird. Das glaube ich nicht. Aber ich glaube, dass sich die Rolle durchaus ändert. Und ich glaube, dass die Agenturen diese Rolle auch annehmen und aufnehmen. Man merkt ja, dass Agenturen von heute ganz anders arbeiten als vor 10 Jahren. Und ich weiß noch, wir haben immer von der Agentur der Zukunft gesprochen. Und wie sieht die aus? Ich weiß nicht, ob es einmal das fertige Bild gibt, wo man sagen, das ist die Agentur der Zukunft. Weil wir merken eine Ausdifferenzierung. Wir merken, dass Agenturen eigene Stärken einbringen und natürlich aufgrund dieser Basis mit den Kunden auch auf unterschiedlichen Ebenen ganz, ganz eng zusammenarbeiten. Also gerade wenn es um Aktivierung geht, wirklich der Idee, Aktivierung der Daten und wirklich dann eben auch die Zielgruppen anzusprechen, sind die Agenturen natürlich ganz vorne.
Ich finde es auch witzig, ne, weil du sagst, die Agentur der Zukunft, weil wenn wir jetzt mal 10 Jahre, hast du eben ja gesagt, ungefähr den Zeitraum zurückspringen oder meinetwegen auch 20, auch damals, ne, war das Feld der Agenturen ja super divers.
Ja.
Also jeder hat unterschiedliche Schwerpunkte, manche gezielten Bauchladen, andere setzen eher auf den Integrierer. Insofern auch alle diese Rollen gibt es heute auch noch.
Ja.
Ne? Und das Interessante ist, sie bewegen sich ja eben nur mit der Zeit. Also am Ende ist ja das Agentur-Setup häufig auch zutiefst Ausdruck eines Zeitgeistes, der sich auch mitentwickelt, wahrscheinlich meistens trotzdem seinen Wurzeln treu bleibt, so in der Kernausrichtung, aber sich weiterentwickelt. Und vielleicht ist das ja auch so ein kleines bisschen der Hinweis an dieses Resilienzthema, was wir auch zu Beginn hatten. Ne? Also eben diese Kernkompetenz jeweils so anzupassen, dass sie auch wieder anschlussfähig ist an die neuen Herausforderungen. Aber wenn du jetzt nochmal diese wirklich harten Marketing-Transformationsthemen, wir sprechen mit einem CFO, Marketing ist kein Cost-Center, wir bauen Dashboards auf, wir schaffen effiziente Produktionsprozesse rund um Kampagnen. Sind das Agenturen oder sind das eher Consultancies, die da mitmischen?
Also in meiner Sicht aktuell, zumindest ist das, wie wir arbeiten, sind natürlich sehr, sehr viel Beratungen, die auf diesem Thema unterwegs sind. Mhm. Aber natürlich sehen wir auch, dass Agenturen nicht mehr nur auf Media-Kampagnen-KPIs optimieren, sondern natürlich auch das große Bild im Blick haben. Und es gibt eine Forrester-Studie, die ist schon ein bisschen älter. Den genauen Titel kann ich dir gar nicht genau sagen. Haben wir gemeinsam mit Forrester gemacht, wo es um die Frage ging, was ist eigentlich die Erwartung von Marken, von Unternehmen an Agenturen? Mhm. Also ganz konkret. Und da kam auch raus, wir suchen strategische Partner. Mhm. Und ein strategischer Partner ist eben nicht einer, der nur in die Exekution geht, sondern der auch mal challenged, der auch mal beim Kunden vielleicht unangenehme Fragen stellt oder das große Ganze hinterfragt. Und ich glaube, das ist, was die Agenturen gerade versuchen, immer stärker umzusetzen. Und wir sehen das eben auch in unseren Gesprächen, dass natürlich es nicht nur um Exekution geht und um Media KPIs. Mhm.
Das finde ich schön, dass du das erwähnst mit dem Challenger-Modus und auch diesem unangenehmen Fragen stellen oder Wahrheiten aussprechen. Für meinen Geschmack müssten Agenturen das wieder sehr viel häufiger tun. Ich glaube, vielleicht ist das auch eine Teilantwort auf die Frage, woher kam eigentlich ein bisschen auch die Misere oder der Druck, unter dem Agenturen sind, dass man das vielleicht zu selten gemacht hat oder aufgehört hat, damit es zu tun. Ich glaube, das ist eine der wesentlichen Rollen, irgendwie so ein bisschen der Narr, der es dem König sagen kann. Das finde ich eigentlich ein schönes, ganz schönes Prinzip tatsächlich. Ja. Und gerade in der Frage, ne, strategischer Partner, Vertrauen, Ehrlichkeit, Sparring, da gehört das sicher dazu. Aber du hattest eben noch mal gesagt, das fand ich interessant, bei der Aufstellung der Marketingorganisation der Zukunft, Flexibilität als einen Faktor. Und die Frage, wie stellt sich ein Unternehmen auf, was ist sehr klug im Inhousing zu betreiben, was mit Partnern, wenn mit Partnern, in welchem Setup eigentlich. Vielleicht mal so aufs Inhousing geguckt. Also gibt es so Kompetenzen, wo du sagst, die waren eigentlich früher bei Partnern, die sind jetzt ganz klar in-house. Also weint dem bitte keine Träne mehr nach, die Zahnpasta ist aus der Tube, die kriegen wir auch nicht wieder rein.
Ich glaube, das ist auch ein bisschen unterschiedlich von Industrie zu Industrie. Mhm. Und überall, wo Marketing Teil des Geschäftsmodells ist, wird sicherlich der größte Teil auch in-house passieren. Also die großen Online-Retail-Plattformen beispielsweise oder Mobility-Services, die über Apps funktionieren, die werden ihre Marketing-Kompetenz in-house haben. Mhm. Und wir sehen es natürlich bei allen digitalen Geschäftsmodellen, dass dort der Großteil der Kompetenz in-house ist. Und da gehört eben Daten und das klare Verständnis für First-Party-Data. Mhm. Wer sind meine Nutzer, wer sind meine Kunden eben in allererster Linie dazu? Das wirklich in-house zu haben, glaube ich, ist etwas, was Kunden, das war jetzt auch ja klassischere Unternehmen, immer mehr in-house haben werden. Würde ich dem hinterher weinen als Agentur? Vielleicht nicht unbedingt, wenn es mir gelingt, kluge Modelle, Services oder auch Produkte zu finden, um mit diesen First-Party-Data gemeinsam mit den Kunden zu arbeiten. Das heißt, wirklich zu überlegen, was können wir jetzt daraus bestmöglich machen für dich? Und dieser Teil ist etwas, wo wir merken, dass Agenturen, andere Partner immer stärker reingehen und auch ins Gespräch mit uns gehen, um zu überlegen, was mache ich denn jetzt eigentlich, um eine Aktivierung bestmöglich herzustellen.
Mhm. Merkst du, siehst du noch andere Bereiche, die so ins In-Housing gehen? Also über Data hast du schon gesprochen? Gibt es noch andere Themen? Also gerade vielleicht durch Gen AI, das Thema Automatisierung in der Produktion von Kampagnen-Assets. Also wird das was sein, was künftig in, ich sag mal, großen integrierten Agenturkonglomeraten sich abspielt, was Kunden auch inhousen werden, weil so sinngemäß danke für die Strategie und die Main Creatives umsetzen, können wir das jetzt alleine?
Vielleicht, ist nicht ganz auszuschließen. Gleichzeitig sehen wir eben, dass es durchaus einige Agenturen oder Dienstleister gibt, die eigene Lösungen genau zu dem Thema jetzt anbieten, um beispielsweise Creatives zu automatisieren, über verschiedene Plattformen weg verfügbar zu machen. Man gibt eine Idee rein oder ein Prompt oder eine kreative Idee und es werden dann daraus Video-Assets, Images, Suchanzeigen gebaut und über mehrere Plattformen ausgespielt und so angepasst, dass sie auch zu der Zielgruppe passen. Und das sind eben durchaus eben auch Lösungen, die von externen Anbietern gebaut werden, wo auch ein Service-Modell dahinter steht, was der Kunde erstmal vielleicht nur einkaufen möchte und nicht selber in-house haben möchte. Das heißt, ich möchte gar nicht ausschließen, dass es da ganz neue Dinge gibt, gerade auch im Zusammenhang mit AI, die Agenturen und Partner wirklich in ganz neue kommerzielle Modelle bringen.
Ich glaube, es ist ja auch immer die Krux, ne, in dem Moment, wo ich als Kunde, als Marketingverantwortlicher sage, das nehme ich jetzt ins In-Housing und ich baue mir so ein AI-Ökosystem im Marketing selber auf. Ne? Dann ist ja die große Herausforderung, dass das so ein bisschen wie mit den E-Autos und wie soll ich sagen, irgendwie der Kilometerlaufzeit, dass es morgen wieder outdated ist, weil es wieder was Aktuelleres gibt. Das heißt, es ist ja nicht nur ein wirklich hohes Einmalinvest, sondern es braucht Leute, die sich damit auskennen und es braucht die Bereitschaft, immer wieder neu, iterativ auch zu investieren, anzupassen und zu wissen, ich habe das vielleicht über ein Lizenzmodell erstmal eingekauft, um sich sozusagen langsam in dieses Thema einzugrooven und auch zu lernen und auch zu wissen, das ist ja nicht meine Kernkompetenz. Als Unternehmen muss ich ja ganz viele andere Themen richtig gut beherrschen, aber vielleicht nicht in erster Linie die beste Marketingtechnologie sozusagen als proprietäres System an den Start zu bringen.
100%. Genau da kommen wir auch wieder zur resilienten Organisation letzten Endes zurück. Mhm. Gar nicht zu sagen, okay, ich kaufe jetzt etwas ein und vielleicht das Riesentool, was ich jetzt erstmal versuchen muss, top-down durch alle Organisationen zu drücken, sondern zum einen komme ich erstmal in so ein Test-and-Learn-Modell rein, dass ich sage, ich probiere Dinge aus und gucke, ob sie funktionieren. Mhm. Muss dann allerdings auch in der Lage sein, sie vom Kleinen wieder aufs Große zu heben. Also nicht nur zu sagen, ach, ich mache jetzt AI und es passiert irgendwo in der Ecke, sondern ich ziehe es dann wieder nach oben. Das ist ein wichtiger Punkt. Aber dann eben auch zu überlegen, wie kann ich möglicherweise Dinge dann, die da draußen existieren, für Aufgaben heranziehen und wo muss ich sie vielleicht gar nicht unbedingt haben.
Hast du wir haben jetzt über die technologische Lösung in-housing gesprochen, dann auch so ein bisschen Consultancies rücken ja in den Bereich der ja, Transformationsberatung im Marketing. Hast du das Gefühl, dass die auch, also es gab ja einzelne Vorstöße, auch Kreativität in die Wertschöpfung zu integrieren, dass das Teil der Strategie ist? Oder ist das so ein Mitnahmeeffekt und mal klappt der und mal klappt der nicht so richtig?
Also ich glaube, dass es für die Beratungen, genau wie es auch für die Agenturen so sein sollte und in der Regel ist, um die Customer Journey geht insgesamt. Und deswegen sehen wir, dass eben einige Beratungen diesen kreativen Aspekt schon integrieren und teilweise ja auch sehr erfolgreich. Wir sehen es bei Accenture oder anderen, wo ja auch Kreativagenturen aufgehen, sage ich mal, in der größeren Beratung. Ich glaube schon, dass das etwas ist, was hochinteressant ist, allerdings nur, wenn man es wieder im großen Ganzen betrachtet. Ich glaube, die Kreativleistung für sich genommen ist spannend, aber es sollte, glaube ich, aus Sicht von Beratung immer als Teil einer gesamten Journey betrachtet werden, und so wird es auch getan. Und dann, glaube ich, ist das schon eine zusätzliche, wie soll ich sagen, Business Opportunity.
Ich glaube trotzdem, dass es, ich habe kürzlich gelesen, ne, dass es auch einen Trend wieder zu weiterer Spezialisierung geben wird. Ne? Also, dass du als Marketingverantwortlicher auch guckst, wer ist in diesem Thema richtig gut, wer ist in diesem Thema richtig gut, und diese SpezialistInnen stärker auch in einem, ja, Operating Model zusammenfasst. Ich glaube, das eine ist, sich dieses A-Team zu casten. Das zweite, und das ist eigentlich die größere Herausforderung, ist ja, es zu steuern, ne? Mit Blick auf die unternehmerische Zielsetzung, die dahinter steckt. Hast du so aus eurer Zusammenarbeit mit den unterschiedlichen Playern mit Governance-Modellen zu tun, also wo du mitkriegst, so organisieren Marketingorganisationen die Zusammenarbeit, die Spielregeln, klare Rollendefinitionen, also wie professionell ist das schon? Müsste es professioneller werden für Resilienz im Marketing?
Ja, wir sehen auf jeden Fall, dass der Aspekt der Orchestrierung immer wichtiger wird, weil es eben so unterschiedliche differenzierte Spieler gibt da draußen. Und irgendwie muss man ja in einem Governance-Modell erstmal übergreifend sagen, da wollen wir überhaupt hin. Und dann ist das so ein bisschen wie bei einem Segelturn. Vielleicht wird man mal nach links oder mal nach rechts getrieben, aber man sieht das Ziel vor Augen und da will man eigentlich hin. Und dementsprechend, ja, sind diese Governance-Modelle und die Art und Weise, wie ich Partner auch aussteuere, extrem wichtig. Da sehen wir tatsächlich auch wieder viele Beratungen, die reinkommen. Früher haben wir von der Lead-Agentur gesprochen. Ja, die Lead-Agentur, die sagt, ich steuere das Ganze aus. Und gleichzeitig ja, sehen wir jetzt unterschiedliche Arten und Weisen, wie damit umgegangen wird. Aber immer mehr Kunden sind eben auch angehalten oder sind darum bemüht zu sagen, ich gebe diese Orchestrierung nicht ab, sondern ich möchte das gerne in-house haben.
Das finde ich aber interessant, ne, dass du sagst, dass wiederum jetzt Beratungen reinkommen, die gar nicht mal dann nur die Transformation begleiten, sondern eben auch das Zusammenspiel der Player bestmöglich, also effizient wie effektiv auch organisieren. Also das heißt, die haben dann ein Ticket, was neben dem Einmal-Setup auch eine stetige Begleitung und Orchestrierung bedeutet. Also immer wieder Commitment auf die Ziele, weiß ich nicht, Monthlies, Quarterlies, was auch immer, also wirklich diese steady Begleitung dann auch innehaben?
Ja, wobei auf die Dauer wird das für den Kunden häufig teuer. Deswegen sehen wir eher Modelle, wo eine Beratung beispielsweise reinkommt, das Governance-Modell aufbaut, Golden Rules definiert beispielsweise, die dann in der Exekution wieder bei möglicherweise Agenturen liegen oder Marketingabteilungen und sich dann wieder rauszieht. Das, und dann sagen sie auch teilweise, entweder wir bedienen das für dich noch für eine ganze Weile oder lieber Kunde, du machst es selbst und wir bringen dir das bei, wie du das Ganze aussteuerst. Das heißt, nicht unbedingt zu sagen, man ist jetzt für alle Zeiten auf diesem Aspekt der Steuerung drin, aber für eine Weile, um sicherzustellen, dass es funktioniert und auch immer wieder mal erneut, wenn ein neues Thema kommt. Das ist, was ich vorhin meinte, dass Beratungen in der Regel sehr gut darin sind, aus neuen Themen eben auch im Bereich Marketing wieder neue Projekte und Services auch bei Kunden dann zu landen.
Eigentlich ist es ja auch eine schöne Entwicklung, ne? Also einerseits zu sagen, ich hole mir Rat bei einem guten Setup, weil wahrscheinlich so eine Beratung oder irgendjemand anderes aus diesem Setup ja, weiß ich nicht, nachher hundertfach solche Governance-Modelle mit den goldenen Regeln abgeleitet hat, Erfahrungswerte hat, was klappt gut, was klappt weniger gut. Und auf der anderen Seite dann aber auch zu sagen und es als auch Verständnis zu haben, zu sagen, das ist zutiefst meine Aufgabe, dieses Modell zu steuern, nah dran zu sein, letztlich auch, ne, passt wieder zur Flexibilität, auch zu gucken, was verändert sich bei mir, was verändert sich dann auch für das Setup. Und meine Hoffnung wäre, dass wir durch Automatisierung, also nicht nur dann auf Agenturseite, sondern auch auf Marketingseite ja wieder etwas mehr Zeit für die strategischen Themen bekommen und letztlich auch genau für sowas wie die Steuerung. Weil ich finde es auch schwierig, häufig wird es auch den Agenturen irgendwie selbst überlassen. Also so, hier, ihr seid jetzt 4 Agenturtypen, habt euch lieb.
Ja.
Ohne dass Budgets geklärt sind, ja. Dass eben Regeln festgelegt sind, dass vielleicht auch, selbst wenn die Retainer hinfällig sind, so eine gewisse Sicherheit in der Rollendefinition herrscht, ne? Weil sonst geht's ja in Hauen und Stechen über und das hilft am Ende auch keinem Kunden so richtig weiter.
Ganz genau.
Ja. Ist denn die Rolle der Lead-Agentur hinfällig in der Zukunft der Marketingorganisation?
Ich glaube, dass Lead-Agentur Modell hat so eine gewisse Renaissance, aber ich glaube, es wird weniger starr sein als in der Vergangenheit. Wir sprachen im Zusammenhang mit den Agenturtypen, glaube ich, über den kreativen Gesellschafter, haben wir es, glaube ich, genannt.
Ja, oder kreativer Businesspartner.
Kreativer Businesspartner, so also diese Aussteuerung zu gewährleisten. Mhm. Ich glaube, das ist für Agenturen definitiv eine spannende Aufgabe, auch im Sinne eines Projektmanagements sicherzustellen, dass alle Experten richtig zusammenarbeiten. Und ich glaube, und das wünschte ich mir eben, durchaus auch im Zusammenspiel eben dann mit möglicherweise Beratungen, die sagen, ich übergebe jetzt diese Aufgabe der Orchestrierung oder der Governance eben an einen anderen Partner. Mhm. Kann ja auch außerhalb sein, muss ja nicht bei einem Kunden direkt in-house sein. Und ich glaube, da besteht durchaus eine Chance.
Mhm. Und sag mal, in dem ganzen Setup, welche Rolle nimmt Google heute ein, möchte Google vielleicht auch künftig einnehmen? Also ist da auch eine Entwicklung hin vom, ich sag mal, Technologiepartner hin zum auch eher strategisch beratenden Partner zu sehen?
Also wir sind zunächst bei Technologiepartner ganz sicher, aber natürlich versuchen wir auch auf der strategischen Ebene zu beraten und zu unterstützen, wo wir können und wo wir gefragt werden. Machen wir das natürlich sehr, sehr gerne und wir haben natürlich Experten in den unterschiedlichsten Bereichen und ich glaube, die Kunden und die Partner, die zu uns in engen Kontakt haben, die nutzen das auch und gehen da auch sehr eng auf unsere Teams zu.
Lass uns nochmal einen kleinen Abbieger in Richtung Gen AI machen. Wenn du jetzt sagst, ne, rund um Marketingorganisationen, das ist der große Treiber dieser ganzen Digitalisierungsthemen, die da gerade laufen. In welchen Facetten wird es primär im Moment diskutiert, auch eingesetzt? Ein Stück weit vielleicht auch, welche Kompetenzen brauchen Marketingabteilungen künftig?
Also es beginnt natürlich erstmal mit den richtigen Daten, weil du auch vorhin fragtest, was sind gerade die großen Themen, die Marketingabteilungen mit euch diskutieren wollen, dann ist es erstmal das Thema Daten an sich. Man braucht die richtigen Daten, die müssen sauber sein, sie müssen exekutierbar sein, also man braucht Zugang und man braucht die Aktivierungsmöglichkeit. Das ist erstmal ein ganz wichtiger Punkt und danach muss man sich halt überlegen, was sind eigentlich die Use Cases, die ich wirklich versuchen möchte zu hebeln. Und ich glaube, da ging es am Anfang ganz viel um, ich möchte nicht sagen gimmicky Dinge, aber vielleicht ein paar Aspekte, wo man dachte, das könnte ganz spannend sein und man hat was ausprobiert und hat zum Beispiel ganz viel mit Chatbots gearbeitet und ähnliches mehr und festgestellt, an einigen Stellen hat es vielleicht gar nicht den Mehrwert, den ich mir erhofft habe. Und wir kommen jetzt dahin, dass wir richtig ernsthafte Use Cases sehen. Zum Beispiel gibt es bei uns eine Möglichkeit zur Automatisierung von Feeds. Das klingt vielleicht nicht so wahnsinnig aufregend, aber wenn ich überlege, es gibt große Händler da draußen mit Tausenden von Produkten und das aktuell zu halten und sicherzustellen, dass die richtigen Produkte angezeigt werden im richtigen Moment, das ist eine technische Lösung, die durch AI gelöst werden kann. Und das sind so ganz naheliegende Use Cases, die wir ermöglichen können und wo wir eben auch gemeinsam mit Partnern drauf arbeiten.
Das finde ich interessant, ne? Gerade so dieses, was macht Google eigentlich rund um AI? Ja. Also was sind vielleicht, auch können wir ja mal die Brücke mal schlagen, was sind so die Themen, die ihr rund um künstliche Intelligenz jetzt auch bei euch in die Produkte integriert oder eben vielleicht auch in Arbeitsabläufe, in Angebote? Also wie viel verändert sich für Google gerade im Backend?
Dazu könnten wir fast einen eigenen Podcast machen. Glaub ich, und da gibt's wahrscheinlich auch bei Google noch kompetentere Menschen zum Thema AI in allen Facetten zu sprechen. Aber was man zunächst mal sagen kann, ist, dass jeder, der Google-Produkte verwendet, in irgendeiner Form schon mal mit AI Kontakt hatte, von vornherein. Jeder Nutzer, weil in unseren Produkten steckt überall AI drin letzten Endes. Was jetzt im Marketing wichtig wird, denke ich, als allererstes, ist, dass wir natürlich Modelle haben, die auf ganz bestimmte Ziele trainiert sind. Also beispielsweise, wenn ich in der Suche versuchen möchte, möglichst effizient Leads zu generieren oder Sales zu generieren, dann können wir Modelle nehmen, die in Produkten drinstecken, wie bei uns beispielsweise PMAX, wo ich, das heißt PMAX. Das heißt, da kann ich reingehen und sagen, ich habe einen bestimmten KPIs, also einen Zielwert, den ich reingebe, und entsprechend wird wertbasiert die Kampagne ausgesteuert. Und dann kommen wir in den Bereich Value-Based Bidding mit rein oder Value-Based Steering, also wirklich zu sagen, ich möchte in ganz bestimmten Bereichen nur, wo es für mich profitabel ist oder bestimmte finanzielle Kennwerte erreicht werden, meine Kampagne aussteuern. Und das können wir aber durchaus eben auch über Leads hinweg machen, zum Beispiel im Bereich Brand, wo ich sage, ich möchte eine bestimmte Reichweite, Netto-Reichweite generieren und die möchte so einen bestimmten Wert erhalten. Und das mache ich auf YouTube und habe da die Möglichkeit zu sagen, ich möchte maximalen Reach möglicherweise in meiner Zielgruppe erreichen. Das heißt also, wir haben unterschiedliche Modelle oder unterschiedliche Produkte, wo AI sowieso drin ist, die wir unseren Kunden zur Verfügung stellen. Das ist erstmal ein wichtiger Punkt. Und dann haben wir natürlich im Bereich Cloud ein riesengroßes Spielfeld. Sämtliche AI-Themen, die wir ermöglichen, sind letzten Endes auch Cloud-basiert. Und im Bereich Marketing sind da die Customer-Data-Plattformen spannend, weil die erstmal so eine Art Basis dafür bieten, mit Daten überhaupt zu arbeiten, zu verstehen, wer sind die Nutzer, und darauf entsprechend dann auch Produkte zu bauen, um möglicherweise dann auch im probabilistischen Sinne zu modellieren und zu überlegen, wo sind die richtigen Nutzer zu welchem Zeitpunkt.
Das eine ist ja euer Angebot, das andere ist ja auch die Frage, ich sag mal, auf der Seite der Marketingverantwortlichen muss ja dann auch die Kompetenz da sein, mit diesen Themen zu arbeiten, umzugehen, auch zu verstehen, was sagen mir jetzt die Daten, welche Erkenntnisse ziehe ich draus. Siehst du auch da einen Shift in Sachen Kompetenzen oder vielleicht auch neue Rollen, neue Positionen, die in Marketingabteilungen entstehen, / entstehen sollten?
Also definitiv. Mhm. Ich glaube, dass unsere Kunden sehr, sehr fortgeschritten sind im Verständnis von, ich sag mal, sehr sophisticated Marketing Use Cases. Entschuldige, wenn ich hier so Anglizismen verwende.
Darfst du gerne. Das ist wahrscheinlich noch für Google-Verhältnisse total wenig.
Ich bemühe mich.
Ja, ich merke das. Das ist total gut.
Tatsächlich sehen wir da eine hohe Kompetenz bei den Kunden. Und ich glaube, die Stärke, gerade auch übrigens, weil wir über Agenturen reden, von Agenturen muss darin liegen, die Kunden, diese Kundenexpertise mit einzubeziehen. Mhm. Und nicht mehr Hoheitswissen aufzubauen als Agentur, zu sagen, ich weiß, was das der Kunde nicht weiß, und deswegen bin ich hier vielleicht vorne dabei, sondern zu sagen, hey, was weiß der Kunde, wie kann ich mit dem zusammenarbeiten und den Zielen? Da gibt es eine hohe Kompetenz bei Kunden, und da müssen deswegen auch Agenturen und andere Partner, Beratung etc. auch Gas geben, um Schritt zu halten mit diesen Entwicklungen, auch bei Kunden. Und Beratungen haben gleichzeitig, das finde ich auch einen ganz wichtigen Punkt, eigentlich in jedem Service-Modell, in jedem Consultancy-Projekt immer auch diesen Capability-Building-Aspekt, das heißt das Ausbilden von Fähigkeiten beim Kunden mit dabei. Mhm. Das ist also ein Teil der Aufgabe, sicherzustellen, dass der Kunde überhaupt damit umgehen kann, mit der Lösung, die ich jetzt hier möglicherweise installiert habe.
Das heißt, du siehst in Zukunft auch durchaus so hybride Modelle, wo man nicht mehr so stark sagt, wir sind jetzt Agentur, ihr seid Unternehmensberatung, das ist der Kunde, sondern, also ich sag mal, in den letzten Jahren hat ja immer das Thema Co-Creation irgendwie eine Rolle gespielt, wobei das meistens hieß, in einem Workshop erarbeiten wir zusammen das Ergebnis und hauen mal zwei Ideen raus, zu denen wir uns schon zwei Wochen vorher sehr viel Gedanken gemacht hatten. Das nannte man dann Co-Creation, aber du meinst so richtig ernst gemeint auch eine hybride Zusammenarbeit, in der die jeweiligen Stärken genutzt wird, aber eben auch die Vermittlung des Wissens stattfindet. Also sozusagen so ein beidseitiger Informationsfluss, der sehr viel enger wird.
Genau. Und auch das tatsächliche physische Sitzen beim Kunden, was ja bei einigen Partnern vielleicht mehr der Fall ist als bei anderen, dass man direkt eben vor Ort ist, auch mit dem Kunden gemeinsam, sofern er es zulässt, auch diese Ideen weiterentwickelt. Man darf sich nicht vereinnahmen lassen. Man muss aufpassen, dass man natürlich auch sozusagen den Abstand halten kann und auf dem arbeitet, was die Aufgabe ist. Mhm. Aber durchaus eben auch mit neuen Ideen reinzukommen, um dann mit den Leuten, die dann auch diese Ideen verstehen können, weiterzuarbeiten. Es bringt mir gar nichts, wenn ich mit Personen spreche, die eben die Fähigkeiten nicht haben, die Kenntnis nicht haben, weil dann kann ich die besten Ideen entwickeln und sie fallen im Prinzip gar nicht auf fruchtbaren Boden. Das heißt, also dieses Zusammenspiel ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt.
Sebastian, jetzt ist unsere Podcast-Folge fast schon vorbei. Vielleicht nochmal die Frage, wir starteten ja mit der Diskussion rund um die resiliente Marketingorganisation. jetzt nochmal so den Schluss in Richtung Zukunft der Agenturen, Resilienz, Veränderungsbereitschaft, eigene Transformations- und Handlungsfelder. Was sind so die Dinge, wo du sagen würdest, das sind jetzt ganz, ganz wichtige Aspekte, denen sich Agenturen intensiv widmen sollten? Diese Dinge verändern sich. Also vielleicht nochmal so im Sinne eines Abschlussstatements, jede Menge Zukunftsgedanken für die Branche.
Also du hast den Begriff Mindset vorhin geprägt oder aufgebracht. Ich glaube, das ist wichtig, diese Offenheit zu haben, zu antizipieren und keine Angst zu haben vor Veränderungen. Das ist, glaube ich, genau der Punkt. Und von auch technischen Entwicklungen sozusagen sich nicht einschüchtern zu lassen, sondern eher die Chancen darin zu begreifen. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Der zweite ist, wirklich proaktiv zu sein, nach vorne zu gehen, den Kunden mit einzubinden. Und last but not least, ich muss es leider nochmal sagen, ist der technische Aspekt, die technische Expertise, wirklich zu verstehen, wie kann ich mit Daten, wie kann ich mit Infrastruktur umgehen, die der Kunde vielleicht schon hat, aber auch neuen Chancen, die da draußen im Markt sind, um damit dann etwas mit dem Kunden zu entwickeln, was wirklich weiterhilft.
Jetzt frage ich doch noch eine kleine Abschlussfrage. Ja. Du hast, weil du es eben noch mal erwähnt hast, als Punkt 2 diese Proaktivität. Ja. Und du sagtest ja auch vorhin, das haben Unternehmensberatungen schon ein Stück weit auch den Agenturen voraus, dass sie sich viel eher so, ich sag mal, auf Themen setzen, Themen schnappen. Ne? Thought Leadership war vorhin das Stichwort. Da rundherum auch so ein bisschen so ein eigenes Ökosystem spinnen, White Papers machen, Studien entwickeln, die letztlich auch smart dann wieder an die jeweiligen Kundinnen ausspielen. Wie machen die das oder wie macht ihr das auch bei Google? Also vielleicht an alle, die jetzt denken, Mensch, ich wär vielleicht auch mal im Thought Leader Feld ganz gut unterwegs oder sollte mal ein White Paper machen. Also was ist so deine Erfahrung? Wie identifiziert man diese Themen, die dann zu einem passen und was gehört dann auch dazu?
Also wir arbeiten jetzt oft mit Beratungen häufig mit Inside-Out und Outside-In-View. Das heißt, wir versuchen erstmal intern zu verstehen, welche Herausforderungen hat eigentlich der Kunde und gucken, welcher Partner kann uns helfen, so ein Problem zu lösen. Und andersrum erwarten wir das von unseren proaktiven Partnern genauso. Die sagen, wir haben hier was entdeckt, wo wir denken, der Kunde könnte von euch, Google, profitieren. Mhm. Und die kommen zu uns und damit können wir dann gemeinsam überlegen, wie kann so ein Scope aussehen von entweder einer neuen Lösung oder einer neuen Idee. Mal losgelöst von Agenturen und Partnern etc. gibt es bei Google die Think with Google-Ressource, wo wir sehr, sehr viel veröffentlichen zu Themen, die wir glauben, dass sie spannend sind für unsere Kunden, die das Thema Marketing weitertreiben. Und das sind natürlich letzten Endes Case Studies, Veröffentlichungen, Ideen von unseren Produktexperten oder von unseren Sales-Experten, wo wir Themen besetzen und wo natürlich dann auch die Erwartung ist, dass Kunden vielleicht auf uns zukommen. Und ähnlich machen das auch Beratungen, natürlich Agenturen zum Teil auch. Ich will das gar nicht sagen, dass das nicht passiert, aber ich sehe es bei Beratungen eben sehr
konsequent
und sehr gesteuert zu sagen, ich habe hier eine Idee und ich schicke das jetzt einfach mal an die 100 CEOs, die ich kenne und drei werden sich schon bei mir melden und sagen, wollen wir nicht mal irgendwie miteinander Mittagessen und vielleicht ins Teamgespräch gehen.
Ja, und ich glaube, es ist, wie du sagst, und das eine ist ja die Erkenntnis, irgendwas gefunden zu haben, was spannend ist. Ich glaube aber, was die eben auch sehr smart machen, ist direkt ein Angebot dahinter zu schnallen. Also das eine ist zu sagen, ich besetze mit einer starken Erkenntnis, einer Meinung, redaktionell stark aufbereiteten Feld, aber ich bleibe nicht bei der Haltungskommunikation stehen oder meinetwegen Innovationskommunikation, sondern ich sage ganz klar, das ist der Prozess dahinter, so gehen wir vor, das ist das Ergebnis, da und darauf zahlt es ein. Produkt heißt bei uns übrigens XYZ, Kontakt.
100%,
genau. Also das heißt auch da letztlich so eine Experience schon direkt reinzubauen, dass man zutiefst auch das Zutrauen hat, dass das nicht nur eine Erkenntnis ist, sondern auch was Anfassbares, was ich kaufen kann.
Und da hilft eben dieser Projektcharakter möglicherweise auch zu sagen, ich gehe rein, ich versuche dieses Projekt zu verkaufen und ich bin hier 3 Monate und da 3 Monate und bin dann möglicherweise auch wieder raus oder gucke, wie sieht der nächste Service aus, der darauf aufbaut. Und wenn eine Agentur einen Pitch gewinnt und dann 2, 3, 4 Jahre auf einem Kunden arbeitet, dann sind eben alle Themen, die on top kommen, möglicherweise eben einfach nicht leistbar. Und da sind vielleicht, was das angeht, einfach für Modellberatung so ein bisschen im Vorteil.
Jetzt stelle ich doch noch eine Frage. Ne? Guck mal, wir waren eigentlich schon in der finalen Kurve, aber jetzt fällt mir noch eine Frage ein. Und zwar, wie wichtig ist eine Segmentkompetenz? Also, dass ich jetzt zum Beispiel sage, ich als Agentur bin total fit im Bereich Retail. Oder ich als Agentur bin total fit im Bereich Beverages. Weil das merke ich häufig bei Unternehmensberatungen, die ja sehr stark auch gerade wenn sie diese Art von White Paper und Kommunikation machen, ja nicht nur sagen, wie sieht eigentlich die digital transformierte Marketingorganisation aus, sondern dann noch sagen, im Feld Retail, im Mittelstand.
Ja.
Also die spitzen das ja super stark zu, sodass man denkt, man kommt gar nicht an denen vorbei. Ist das vielleicht auch was, was Agenturen sich noch ein bisschen zu Herzen nehmen sollte? Oder ist es bei der Art der Leistung nicht so wichtig wie bei Unternehmensberatung?
Da kommt sicherlich auch ein bisschen auf die Agentur an und das Agenturmodell und was ist sozusagen meine Spezialisierung. Bei Beratungen, also den großen Beratungen, ist es ja so, dass diese Vertikalisierung nach Branchen ganz konsequent durchgehalten wird. Da sind dann Leute, die arbeiten 20 Jahre, 30 Jahre nur auf Retail oder nur auf Financial Services oder ähnliches. Mhm. Die kennen auch wirklich jeden am Markt. Die wissen wirklich ganz genau, was in dieser Industrie passiert und was da gerade auch die Trends sind. Mhm. Bei Agenturen ist das tatsächlich so nicht der Fall. Ich kenne es so nicht, außer im Bereich Retail tatsächlich, weil es ein sehr technischer Bereich ist. Da kenne ich Agenturen.
Die gibt's ja auch spezialisierte.
Genau, ja. Customer Lifetime Value, mit Customer Lifetime Value arbeiten und ähnlichem mehr, wo man wirklich eine sehr hohe technische Kompetenz auch haben muss, um das umzusetzen. Ja, also ich glaube, in Agenturen, die versuchen wollen, alle Kunden abzudecken, wird es fast nicht möglich sein, diese tiefe Expertise zu haben. Aber natürlich gibt's das. Und wir sehen das auch immer wieder, wenn wir in Gesprächen sind, gerade mit Beratungen und Agenturen zusammen, wie gut Agenturen da eben mitreden können.
Sebastian, ich danke dir sehr. Es hat Spaß
gemacht.
Ein toller Einblick hinter die Kulissen mal aus einer ganz anderen Perspektive. Vielen lieben Dank.
Danke dir.